Deutschlandfunk, Kultur heute.
Große Gesten, große Namen, große historische Ereignisse. Darunter tun wir es heute nicht. Bei uns geht es nämlich um die Vorwendejahre beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb. Das schaffte die Literatur, was der Politik noch nicht möglich war. Dann geht es um Autorinnen und Autoren aus Lateinamerika, die beim Literaturfestival in Berlin flammende Reden gehalten haben über ihre Heimatländer. Und wir sprechen über die Künstlerin Tsenga Nengudi, die mit Mitte 70 endlich von der Kunstwelt gefeiert wird. Ich bin Maja Elmenreich und begrüße Sie zur Kultur heute an diesem Mittwoch. Zu Beginn soll es um die Zahl 23 aus 1400 gehen. Denn es sind 23 Objekte aus der 1400 Objekte umfassenden sogenannten Namibia-Sammlung des Ethnologischen Museums in Berlin, die auf Reisen geschickt werden. Die Museums Association of Namibia, also der Museumsverband in Namibia, nimmt die Artefakte in Empfang und zwar erst einmal für eine Dauer von 3 Jahren. Heute Vormittag lobten sich in Berlin die Beteiligten gegenseitig. Diese Partnerschaft zwischen dem Namibischen Museumsverband und der Stiftung Preußischer Kulturbesitz sei einzigartig und wegweisend, hieß es. Wladimir Balzer, Kulturkorrespondent in unserem Hauptstadtstudio, war bei der Vorstellung des Projektes dabei. Machen wir erstmal eine Bestandsaufnahme, Herr Balzer. Was sind das überhaupt für Objekte, diese 23 aus 1400?
Das sind unter anderem seltene Messingobjekte, ein beeindruckender Kopfschmuck oder auch rituelle Ledersandalen. Auch schön, 2 sehr kostbare Puppen, über die reden wir gleich, aber vielleicht erstmal Golda H. Eros. Sie ist namibische Kuratorin und sie hat heute über die Bedeutung dieser Objekte gesprochen.
Behind these objects, there are also those intangible aspects that only we as Namibians possess. These are not only objects, this is our way of life, it's what we are.
Also hinter diesen Objekten, sagt sie, liegen unsichtbare Dinge, die nur wir Namibier besitzen. Das sind nicht nur Objekte, das ist unser Leben, das macht uns aus. Also 2 sehr verschiedene Puppen zum Beispiel erzählen interessante Geschichten. Da ist eine Puppe mit europäischer Kleidung, so langer, bodentiefer Rock, hochgeschlossene, braun-schwarz karierte Bluse, weißer Schal, weißes Kopftuch und vor allem weiße Haut. Eine ungewöhnliche Puppe für ein afrikanisches Land vor 150 Jahren. Und das war damals von einem deutschen Missionar mitgenommen worden, Karl Gotthilf Büttner. Er hat sie vielleicht einem Kind weggenommen, wir wissen es nicht. Sie zeigt aber eben auch, dass zur damaligen Mission auch eine neue Kleiderordnung gehörte. Und eine ganz andere Puppe direkt daneben, die auch zurück nach Namibia geht, ein dicker hölzerner Stab, oben mit einer Verdickung, die einen Kopf symbolisieren könnte, der Holzkörper geschmückt mit kostbaren Ketten, Knöpfen, einen Ring aus schwarzem Ochsenleder. Sie gehörte der Königin von Ondonga, die sie behandelte wie ein Kind, diese Puppe. Und laut Aufzeichnungen des Missionars soll er sie freiwillig von ihr bekommen haben. Auch das geht wieder zurück nach Namibia. Also es fällt auf, viele dieser insgesamt 23 Objekte sind aus der Zeit vor allem vor den deutschen Gräuel, also vor dem Völkermord.
Sie haben es jetzt gerade schon angedeutet bei der ersten Puppe. Die könnte aus einem sogenannten Unrechtskontext stammen und zu der Zeit das Land verlassen haben. Wäre da nicht eine Rückgabe die angemessenere Geste gewesen, anstelle einer Leihgabe erstmal nur in Richtung Namibia?
Also Ausleihe oder Leihgabe ist ein relatives Wort, habe ich heute gelernt. Vielleicht, weil man aus politischen Gründen nicht von Rückgabe sprechen will. Die Frage bleibt offen, um vielleicht doch Präzedenzfälle zu vermeiden. Also eins bestätigte mir Hermann Patzinger, verantwortlicher Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, dass Ausleihe nach Namibia nicht bedeuten muss, dass diese Objekte je wieder zurückkommen. Zumindest nicht alle. Also man will nach 3 Jahren dann schauen, was die namibischen Kollegen sagen vor Ort. Und wenn es dann heißt, dann, dass es dort zu bleiben hat, dann bleibt es auch da. Er wolle sich da nicht auf jedes einzelne Objekt festlegen von diesen 23, aber die Tendenz ist, Objekte überwiegend ohne Rückkehr.
Klingt so ein bisschen, als wolle er sich in der Tat nicht so ganz festlegen. Frage ich mal nach der Zusammenarbeit. Da ist ja auch immer das große Thema Augenhöhe zwischen Deutschland und den Herkunftsländern. Wie sieht es da aus bei dieser deutsch-namibischen Zusammenarbeit?
Also beide Seiten beschreiben diese Zusammenarbeit gleichberechtigt, fast freundschaftlich. Die Vertreter Namibias waren immerhin monatelang in Berlin. Das war ein Forschungsprojekt über lange Zeit hinweg und konnten frei recherchieren und forschen. Und diesen Eindruck habe ich heute auch gewonnen, dass da wirklich auf Augenhöhe kommuniziert wurde. Die Pressekonferenz übrigens fand komplett auf Englisch statt, damit tatsächlich die Sprache gesprochen wird, die international im Museumsbetrieb auch gilt.
Die alle verstehen. Ja, die sogenannten Herkunftsgesellschaften waren ja in der Vergangenheit nicht immer einverstanden mit dem Umgang mit ihren Artefakten. Gibt es da auch in diesem Fall Kritik?
Ja, gab es heute auch wieder, zumindest von Vertretern der Herero in Deutschland. Und zwar vor allem der Punkt, dass das namibische Kulturministerium hier stark involviert ist in diesem Projekt. Das hat der Aktivist Israel Kaunatike als Problem beschrieben. Er vertritt ja mit den Herero auch eine Minderheit in Namibia und sagt, dass man damit nicht genug wahrgenommen werde, gerade auch in Regierungskreisen. Und er sagt, also keine Ausleihe, sondern er fordert eine Rückgabe.
Ich finde, wenn jemand mein Haus eingebrochen hat oder irgendwas weggenommen hat und ist gefunden worden, muss ich mein Eigentum nochmal ausleihen von einem Dieb. Und das ist Sachen, die kann man überhaupt nicht tolerieren. Und was hier abläuft, finde ich einfach nicht demokratisch. Das ist unser Problem.
Ja, soweit Israel Kaunatike.
Wladimir Balzer aus unserem Hauptstadtstudio. Vielen Dank. Alljährlich im Frühsommer ist ein Besuch in Klagenfurt obligatorisch für die deutschsprachige Literaturszene. Wenn zum Wettlesen geladen wird, wenn Schriftstellerinnen und Schriftsteller von einer erfahrenen Kritikerrunde begutachtet werden. All das seit 1977 im Rahmen der Tage der deutschsprachigen Literatur, an deren Ende der Ingeborg-Bachmann-Preis vergeben wird, seit 2 Jahren auch der Deutschlandfunkpreis. Der Besuch in Klagenfurt für die Teilnehmenden Mutprobe, Fiasko oder großer Durchbruch, alles ist möglich. Heute und morgen startet das Literarische Kolloquium Berlin gemeinsam mit dem Österreichischen Kulturforum Klagenfurt einen Besuch ab. Klagenfurt Revisited ist ein Symposium überschrieben. Aus Anlass des 30-jährigen Wendejubiläums sollen die Klagenfurter Jahrgänge der unmittelbaren Vorwendezeit in Erinnerung gerufen werden. Thomas Geiger ist Programmkurator im LCB und zeichnet verantwortlich für Klagenfurt Revisited. Meine erste Frage an ihn lautete, warum lohnt es sich, den Jahrgängen 86 bis 89 nochmal Aufmerksamkeit zu schenken? Was macht diese Jahre so besonders?
Ja, das Besondere ist, dass in diesen 4 Jahren 4 Autorinnen und Autoren ausgezeichnet wurden, die alle aus der DDR stammten. Sie lebten da nicht mehr alle. Katja Lange-Müller, eine davon, war schon ausgereist. Und es waren Kritiker seit 1987 aus der DDR in der Kritikerrunde dabei. Helga Schubert und Werner Liersch. Und das ist eine ziemliche Sensation gewesen zu damaligen Zeiten, dass sich der westdeutsche und der österreichisch-schweizerische Literaturbetrieb mit Autoren und Kritikern direkt aus der DDR an einem Tisch befanden. Und das war wahrscheinlich nur deswegen möglich, weil Österreich ein neutrales Land war.
Ja, ich wollte gerade fragen, war Klagenfurt so etwas wie der neutrale Boden? Also die deutsche Sprache war das Verbindende jenseits der ja oftmals trennenden politischen Strukturen?
Die deutsche Sprache war das Verbindende, ganz klar. Österreich war die Möglichkeit. Es gab besondere Beziehungen zwischen der DDR und Österreich. Das war neutrales Land, es gehörte nicht zum anderen Block. Und es war Marcel Reich-Ranicki, nicht mehr der Juryvorsitzende, sondern schon Peter Demitz. Unter Marcel Reich-Ranicki wäre das wahrscheinlich auch nicht möglich gewesen, weil er für die sozialistischen Staaten eine persona non grata gewesen war.
Das heißt, die Größen der DDR-Politik waren offen genug für den Austausch, solange die richtigen Personen involviert waren.
Das war immer ein Mordseiertanz, was da möglich war und was da nicht möglich war. Und die Außenpolitik der DDR als auch die Kulturpolitik nach innen und nach außen war ja nicht ständig gleich, sondern war auch Bewegungen unterlegen. Und gegen Ende der 80er Jahre war es sicher so, dass mehr möglich war als etwa in den 50er Jahren. Und dem gehen wir alles nach während der beiden Tage. Ich bin gespannt, was wir alles zu hören bekommen.
Nun sind ja die Einladungen das eine, das Anreisen ist sozusagen das eine, aber die Auszeichnung ist das andere. Die Texte der DDR-Autoren oder auch der ehemaligen DDR-Autoren, wenn wir an Katja Lange-Müller denken, wurden also ausgezeichnet. Waren diese Texte politisch, haben die politisch Stellung bezogen und wurden auch womöglich dadurch besonders attraktiv?
Zumindest ist allen Texten eine Staatlichkeit eigen. Das heißt, dass in irgendeiner Form der Umgang des Individuums mit einem Staat im Mittelpunkt stand. Und ich glaube, dass diese Texte zum Teil für die westdeutschen und Schweizer und österreichischen Kritiker durchaus exotisch waren. Und von daher waren die Texte natürlich politisch.
Herr Geiger, würden Sie so weit gehen und sagen, dass die Literatur der Politik damals in diesen Jahren 86 bis 89 eigentlich einen Schritt voraus war?
Das ist natürlich immer leicht im Nachhinein zu sagen, aber man hat fast den Eindruck. Man hat fast den Eindruck, dass diese Möglichkeiten schon die ersten Risse in den Systemen waren und dass es Möglichkeiten gab, miteinander auf andere Weise zu kommunizieren. Das ist ja eine der Wesentlichkeiten von Literatur, dass man mit Subtexten arbeitet und Subtexte sich treffen können jenseits der offiziösen Sprache. Und von daher kann ich mir das vorstellen, aber das wäre nun wirklich philologische Feinarbeit.
In diesen Wochen wird ja vielerorts im Kalender 30 Jahre zurückgeblättert. So machen Sie das auch. 30 Jahre Wende ist also Anlass für viele, an 89 zu erinnern. Wenn wir jetzt mal das historische Gedenken weglassen, was kann man vielleicht auch heute noch lernen von diesen Vorwendejahren in Klagenfurt?
Also für mich war überraschend, wie auch experimentell die Texte waren. Die Texte waren wirklich, sie waren nicht einfach zu rezipieren. Und Angela Graus Text ist sehr poetisch, Katja Lange-Müller ist absurd, Wolfgang Hilbig hat einen Sprachstil, der wahrscheinlich wirklich einmalig ist und der auch da in seinem Text schon nachlesbar war. Also ich fand, es war eine starke Zeit der Literatur, der deutschsprachigen Literatur.
Thomas Geiger vom Literarischen Kolloquium Berlin. Heute und morgen findet das Symposium Klagenfurt Revisited statt. Über mangelnden literarischen Besuch kann man sich derzeit in Berlin nicht beklagen. Denn zum Internationalen Literaturfestival reisen traditionell Schriftstellerinnen und Schriftsteller aus aller Welt an. Insbesondere diejenigen, die sich politisch einbringen in die Diskussionen unserer Gegenwart, die sich also nicht aufs bloße Schönschreiben, wenn man das mal so sagen darf, beschränken. Ein Schwerpunkt des explizit politischen Literaturfestivals in der Hauptstadt gilt in diesem Jahr Lateinamerika. Die gesellschaftliche Spaltung in Bolsonaro-Brasilien ist Dauerthema. Und auch das Nachbarland Argentinien, wo Ende Oktober gewählt wird, ist krisengeschüttelt, wirtschaftlich und staatlich. Was nicht heißen soll, dass die Kultur bei all dem außen vor bleibt. Deshalb wurde beim Internationalen Literaturfestival in Berlin die Frage gestellt, welche Rollen Schriftstellerinnen und Schriftsteller in den Krisensituationen zukommen. Cornelius Wühlenkemper hat Ihnen zugehört.
Der sprunghafte Anstieg der Gewalt gegen Afro-Brasilianer, die verbalen Ausfälle gegen Minderheiten und die Klitterung der Kolonial- und Diktaturgeschichte. Die gesellschaftliche Polarisierung Brasiliens ist für den Autor und Kunsthistoriker Rafael Cardoso vor allem das Ergebnis lang schwelender Konflikte. Alles, was wir heute erleben, ist das Resultat einer mangelnden Auseinandersetzung mit der Vergangenheit. Brasilien möchte sich nicht damit beschäftigen und ist deswegen dazu verdammt, die Geschichte immer aufs Neue zu erleben. In seinem Roman Das Vermächtnis der Seitenraupen beschrieb Cardoso die Flucht seines jüdischen Urgroßvaters aus Berlin nach Brasilien. Die Diskriminierung und Verfolgung von Minderheiten erlebt der Autor eben dort heute als Form eines neuen Faschismus. Bei der Diskussion über Brasilien unter Bolsonaro veranschaulichte das die Philosophin Jamila Ribeiro. Wenn wir die aktuellen Kürzungen im Bildungssektor und die steigende Polizeigewalt gegen Schwarze sehen, dann geht es nicht nur um das System Bolsonaro, sondern um eine Struktur der Unterdrückung. Brasilien hatte die meisten Sklaven auf dem amerikanischen Kontinent und hat zugleich als letztes Land die Sklaverei abgeschafft. Die Befreiung der Sklaven und die Industrialisierung haben aber nie zur Inklusion der schwarzen Bevölkerung geführt, weil politisch nichts dafür unternommen wurde. Beim Themenschwerpunkt Lateinamerika war eindrücklich zu erleben, wie die Vergangenheit der neuen Welt derzeit die Gegenwart einholt. Das galt auch für den salvadorianischen Journalisten Oscar Martinez. In seinem aktuellen Buch, man nannte ihn El Niño de Hollywood, beschreibt er das Leben und das Sterben eines Mitglieds einer berüchtigten Jugendgang in El Salvador.
Primero, el libro es un intento de hacer realidad algo que solemos pronunciar con mucha ligereza.
Das Buch will vor allem erklären, wie Menschen durch soziale Prozesse geprägt werden. Das Gangmitglied Miguel Angel Tobar ist Ergebnis des Kalten Krieges in El Salvador zwischen 1980 und 1992. Der wurde bekanntermaßen von den USA finanziert und ist bis heute nicht beendet. Tausende sind damals vor der Gewalt in die USA geflohen. Dort entstanden dann salvadorianische Gangs, um sich gegen Gewalt und Diskriminierung zu schützen. Die Mitglieder dieser Gangs, etwa 4000 junge Männer, wurden aus den USA ausgewiesen. Daraus sind heute 60.000 Gangmitglieder in El Salvador geworden. Es ist eine Geschichte falscher politischer Entscheidungen.
Es la historia de un recorrido de malas decisiones de político.
Eine Geschichte der politischen Fehlentscheidungen erzählte auch die argentinische Erfolgsautorin Claudia Pinheiro. In ihrem letzten Roman »Der Privatsekretär« beschrieb sie das politische Milieu Argentiniens als einen Pfuhl aus Lüge und Korruption. Derzeit tritt die wegen Korruption angeklagte Ex-Präsidentin Cristina Fernández de Kirchner als Vizekandidatin erneut zur Wahl an. Argentinien leide nicht nur unter der zunehmenden Inflation, so Pinheiro, sondern auch unter dem Vertrauensverlust in die politischen Institutionen.
Uno hace lo que hace en la literatura o en el arte que sea por otras cuestiones, no necesariamente para.
In Argentinien wurden Schriftsteller bisher nur selten gefragt, was sie über die gesellschaftliche Situation denken. Das hat sich geändert. Man fragt uns wieder. Als im Parlament die großen Debatten über das Abtreibungsgesetz liefen, hatten viele das Gefühl, dass nicht nur Ärzte und Juristen zu Wort kommen sollten, sondern auch Schauspielerinnen und Schriftstellerinnen. Und selbst wenn es den Abgeordneten unangenehm war, was wir zu sagen hatten, haben sie uns zugehört. In Brasilien und in Argentinien, den beiden größten Volkswirtschaften Lateinamerikas, scheinen die politischen und gesellschaftlichen Konflikte vermehrt weibliche Stimmen auf den Plan zu rufen. Sie fordern nicht nur den Abschied von traditionellen Gesellschaftsbildern, sondern plädieren zugleich für die Aufarbeitung historischer Prozesse, die die Gegenwart im Griff halten.
Cornelius Wühlenkemper über den Lateinamerika-Schwerpunkt beim Internationalen Literaturfestival Berlin. Spät, sehr spät erst, betritt die US-Künstlerin Senga Nengudi die Bühne der internationalen Kunst. Seit einigen Jahren erst wird sie international wahrgenommen, zum Beispiel als sie vor 2 Jahren auf der Venedig-Biennale vertreten war. Nengudi beobachtet diese Sichtbarwerdung nicht nur in der eigenen Biografie, sondern sie spricht ganz allgemein von einer dramatischen Veränderung und das im positiven Sinne. Schwarze Künstlerinnen und Künstler hätten inzwischen große Ausstellungen, erhielten Aufmerksamkeiten und Anerkennung, sagte Nengudi vor kurzem in einem Interview. Auch schwarze Kuratorinnen und Kuratoren gäbe es mittlerweile. Damals aber, und damit meint Senga Nengudi die Zeit ab den 1960ern, damals sei für sie wirklich nichts zu machen gewesen. Das Lehnbachhaus in München widmet Senga Nengudi jetzt eine Einzelausstellung mit dem Titel Topologien. Ich habe unseren Kunstkritiker Julian Ignatowitsch gefragt, was für eine Kunst macht denn Senga Nengudi? Wie lassen sich die Arbeiten der ausgebildeten Bildhauerin auf der einen und ausgebildeten Tänzerin auf der anderen Seite umschreiben?
Ja, das sind dann genau Arbeiten zwischen Skulptur, Installation und Performance. Allen gemeinsam ist, dass sie aus ganz einfachen Materialien hergestellt sind. Materialien von der Straße, aus dem Alltag, zum Beispiel Strumpfhosen, Sand, Kies, Verpackungsmaterial oder Zeitungen. Und daraus stellten Nengudi Gebilde her, die alle was Tänzerisches und einen Bezug zu Bewegung haben. Zum Beispiel am bekanntesten und anschaulichsten meiner Meinung nach sind die Nylon-Skulpturen. Da spannt und verknotet Nengudi Strumpfhosen im Ausstellungsraum von der Wand zum Boden zur Decke, füllt diese Strumpfhosen teilweise mit Steinen oder mit Sand und da entstehen dann so körpergleiche Formen. Man meint da mal Brüste zu erkennen, man meint mal Hoden zu erkennen, Risse tun sich auf, Falten. Und das Material verändert sich natürlich auch mit der Zeit, beginnt durchzuhängen, beginnt auszuleiern. Auch da natürlich eine Parallele zum Alterungsprozess des menschlichen Körpers. Und Nengudi hat dann mit diesen Arbeiten auch Performances aufgeführt, also ihren eigenen Körper in diese Nylon-Skulpturen eingeflochten, mit ihnen getanzt. Und das sieht man in der Ausstellung dann in Videos und Fotos.
Wenn Sie die Alterungsprozesse des menschlichen Körpers ansprechen, dann ist das sicherlich schon mal eine gesellschaftliche Botschaft. Wie steht es aber sonst um die politischen Botschaften womöglich, die man aus den Werken von Senga Nengudi herauslesen kann, die sie ja, ich habe sie ja vorhin zitiert, auch deutlich äußert?
Eine explizit politische Künstlerin ist sie eher nicht, würde ich sagen. Ihre Arbeiten sind sehr interpretationsoffen und Form und Ästhetik stehen ganz klar im Vordergrund und die stehen auch vor dem Inhalt, weil sie abstrahiert sehr stark. Ein Künstlerkollege von ihr, David Hammonds, hat darüber mal gesagt, die Arbeiten seien empörend abstrakt und das trifft es, glaube ich, ganz gut. Aber dann findet man eben Assoziationen zum weiblichen Körper, zu afrikanischer und indigener Kunst und auch an der einen oder anderen Stelle zu politisch-gesellschaftlichen Ereignissen, das dann aber vor allem im biografischen Kontext. Denn ihre Künstlerbiografie ist ganz klar mit der Diskriminierung von Afroamerikanern in den USA verbunden. Sie hat zu ihrer Schulzeit in den 50er, 60er Jahren Segregation in Los Angeles erlebt, war dann später Teil des Black Art Movements in den 60er und 70er Jahren, war ja eine sehr rebellische Bewegung. Aber sie war da nie so dezidiert und ganz vorne politisch dabei wie David Hammonds oder Maren Hassinger und wurde dafür auch von ihren Kolleginnen teilweise kritisiert.
Die Diskriminierung der schwarzen Künstlerinnen und Künstler mag sicherlich ein Grund sein. Und trotzdem stellt sich mir die Frage, warum das noch liegen kann, dass Senga Nengudi erst jetzt im reifen Alter, sie wird heute auf den Tag genau 76 Jahre alt, dass sie erst in diesem reifen Alter internationale Anerkennung erhält. Woran liegt das noch?
Ja, sie hat auch gar nicht durchgehend als Künstlerin gearbeitet, war keine super produktive Künstlerin, keine, deren Werke Verkaufsschlager waren. Ihre Werke sind auch gar nicht einfach auszustellen. Und dann natürlich, ja, in den USA, lange waren afroamerikanische Künstlerinnen einfach nicht relevant, wurden übersehen, wurden ignoriert und das ändert sich jetzt.
Noch kurz zum Schluss die Frage, empfehlen Sie uns diese Ausstellung im Lenbachhaus?
Ja, doch. Auch wenn ich glaube, dass die Arbeiten nicht jedem gefallen werden, weil sie sind sehr bedeutungsoffen, sie sind sehr zeitgenössisch, teilweise auch irritierend. Man weiß nicht immer ganz genau, was man davon halten soll. Aber sie haben eben auch immer was Leichtes, was Spielerisches und ganz sicher einen ästhetischen Wert für sich, ganz unabhängig von der Bedeutung. Und man schaut da, man kommt ins Grübeln, ins Nachdenken und ins Assoziieren, findet manches vielleicht total hässlich und andere Sachen ganz schön.
Julian Ignatowitsch über die Münchner Ausstellung mit Arbeiten von Senga Nengudi. Bleiben wir bei der Kunst. Am Montag haben wir in Kultur heute über die Kostenexplosion für das geplante Museum der Moderne in Berlin berichtet. Heute schaltet sich die Politik ein. Anja Reinhardt mit den Kulturmeldungen.
Der kulturpolitische Sprecher der FDP, Hartmut Ebbing, fordert heute in einem öffentlichen Statement einen neuen Masterplan für das gesamte Berliner Kulturforum, also für den Bereich Museum der Moderne, Gemäldegalerie, Kupferstichkabinett, Neue Nationalgalerie und Kunstbibliothek. Nicht nur sei der neue Kostenplan, der von 450 Millionen Euro für das Museum der Moderne ausgeht, abenteuerlich, auch das Eingangskonzept müsse neu überlegt werden. Ebbing plädiert für einen zentralen Eingangsbereich für alle Gebäude und verweist auf den Louvre in Paris. Überhaupt hätte man das ganze Areal am Kulturforum neu denken müssen. Kulturstaatsministerin Monika Grütters verteidigte heute im Deutschlandfunk Kultur das Konzept und auch die Kosten für das geplante Museum der Moderne.
Es gehen 10-mal so viele Menschen in Deutschland ins Museum, wie alle Bundesligaspiele zusammen haben. 114 Millionen Museumsbesucher im Jahr. Da bin ich doch als oberste Kulturverantwortliche hier diejenige, die alles daran setzt, das gedeihen zu lassen, ja, und zu pflegen.
2019 wird kein Nelly-Sachs-Preis verliehen. Das hat die Stadt Dortmund heute bekannt gegeben. Sie zieht ihre Entscheidung, die Auszeichnung an die Autorin Camila Shamsi zu vergeben, wieder zurück. Die Jury des Literaturpreises reagiert damit auf die massive Kritik an der Entscheidung für Shamsi, die seit 2014 den BDS unterstützt. Der BDS fährt Kampagnen, die Israel nicht nur wirtschaftlich und politisch, sondern auch kulturell boykottieren sollen. Das stehe im Widerspruch zum Geist des Nelly-Sachs-Preises, der für Versöhnung unter Völkern und Kulturen stehe, heißt es in der Erklärung. Die Aufbauarbeiten an der vor einem halben Jahr stark beschädigten Kirche Notre-Dame in Paris werden länger dauern als geplant. Das sagte die frühere Kölner Dombaumeisterin Barbara Schock-Werner heute dem Kölner Domradio. Sie koordiniert die Deutsche Hilfe für Notre-Dame. Zurzeit sei man immer noch mit Sicherungsarbeiten beschäftigt, da nach wie vor Teileinstürze befürchtet werden. Außerdem sei die Orgel stärker beschädigt, einige Pfeifen durch Bleistaub und Bleipartikel verunreinigt. Die Mauern seien immer noch nicht getrocknet. Alleine diese Trocknung und die Entfernung der Mikroorganismen könne wohl 10 Jahre dauern. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte direkt nach dem Brand den Wiederaufbau innerhalb von 5 Jahren versprochen.
Anja Reinhardt, vielen Dank. Alle Beiträge, alle Gespräche dieser Sendung können Sie nachhören. Dazu empfehlen wir Ihnen die DLF-Audiothek-App. Um die Wahl in Israel geht es gleich unter anderem in den Informationen am Abend. Danke für Ihr Interesse an Kultur heute, sagt Maja Elmenreich.